DW Menschen und Märkte.
Der türkische Staatspräsident Erdogan regiert zunehmend autoritär. Viele Türken fühlen sich eingeschränkt und drangsaliert. Dazu kommt, dass das Land in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt und die jungen Leute leiden besonders. Darum geht es heute in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk Ulrich Kaufmann. Die Türkei hat eine sehr junge Bevölkerung. Der Altersdurchschnitt liegt bei gut 30 Jahren. Zum Vergleich, in Deutschland liegt er bei knapp 45. Und viele der jungen Leute in dem Land haben wegen der schwächelnden Wirtschaft des Landes zu leiden. Bei den 15- bis 24-Jährigen liegt die Arbeitslosenquote bei rund 25%. Der Regierung ist noch kein Rezept für einen Aufschwung eingefallen. Im Gegenteil, Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist ein erklärter Zinsgegner und hat bereits die letzten drei Notenbankgouverneure aufgrund von Differenzen hinsichtlich der Geldpolitik vor die Tür gesetzt. Im August war die Inflation wegen steigender Lebensmittel- und Energiepreise auf 19,25% geklettert. Deshalb kappte die türkische Notenbank gestern ihren Leitzins überraschend um einen Punkt auf 18%. Die türkische Lira verlor daraufhin an Wert, Dollar und Euro legten im Gegenzug um 2% zu. In dieser Situation haben viele junge Türken immer weniger Hoffnung, dass sich ihre Lage bald verbessert. Unsere Reporterin Karin Senz hat sich unter ihnen umgehört.
Biner spült eine Teekanne nach der anderen. Sie arbeitet in der Küche eines Cafés in Diyarbakir, eine Stadt im Südosten der Türkei. Die 22-Jährige fühlt sich wohl in ihrer dunklen kleinen Ecke zwischen Teegläsern, Kühlschrank und Waschbecken.
Ich bin gut in der Küche. Hier ist es zwar eng, aber ich drehe mich nur um mich selbst.
Sie hat den Blick raus ins Café. Das ist in einem der historischen Innenhöfe von Diyarbakir, in denen auch im heißen Sommer noch ein angenehm kühles Klima herrscht. Sie hat auch mal draußen als Bedienung gearbeitet, erzählt sie. Aber das war nicht wirklich ihr Ding, so zwischen all den Leuten. Die junge Frau hatte das Gefühl, die Blicke der Gäste verfolgen sie. In ihrem kleinen Reich hängen überall Zettel.
Manchmal ist es abends ruhig. Dann schreibe ich mir einige englische Wörter auf und klebe die Zettel hierhin. Ich sage mir, ich muss mindestens täglich 4 bis 5 Wörter lernen. Und wenn es mir abends langweilig wird, schaue ich dann ab und zu auf die Zettel mit den Wörtern.
Sie will nicht nur Englisch lernen, sondern ganz viele Sprachen, um die Welt reisen zu können, erzählt Günesh. Dabei leuchten ihre Augen für einen Moment. Für einen richtigen Sprachkurs fehlt ihr nach 10 Stunden Arbeit einfach die Energie und auch das Geld. Denn das, was sie im Café verdient, muss sie bei den Eltern abliefern.
Solange du bei Vater und Mutter lebst, gehört das Geld, das du verdienst, nicht dir. Zum Beispiel, wenn du anfängst zu arbeiten, nehmen sie dann mit deinem Job als Sicherheit einen Kredit auf und kaufen eine Wohnung. Wir haben zum Beispiel eine neue Wohnung gekauft mit 200.000 Lira Schulden. Wie kann sowas sein? Jala, meine Schwester, arbeitet auch. Auch sie unterstützt die Familie. Mein Vater arbeitet nicht. Meine Mutter hat gestern gesagt, was würden wir machen, wenn es Günesh und Jala nicht gäbe?
Günesh ist Kurdin, wie die meisten in Diyarbakir. Sie sagt, die Familie steht hier über allem. Die Strukturen sind viel enger als beispielsweise in der Westtürkei. Sie trägt ein türkisfarbenes Poloshirt wie alle im Café und eine schwarze enge Hose. Die langen Haare mit den blonden Strähnen hat sie zum Knoten gebunden. Für ein paar Minuten hat sie sich an einen Tisch gesetzt. In anderen Ländern wohnen Frauen in ihrem Alter unter solchen Bedingungen schon alleine oder in einer WG. Für sie undenkbar.
Es würden Sprüche kommen wie, was denken denn die Leute? Du setzt deinen Ruf aufs Spiel. Was ist denn passiert, dass sie dieses Mädchen haben gehen lassen? Sie denken gar nicht darüber nach, dass wir auch Rechte haben könnten. Wenn hier zum Beispiel ein Kind mit seiner Familie Streit hat, ist immer das Kind schuld. Denn du musst tun, was Vater und Mutter sagen, weil sie ja nur dein Bestes wollen.
Die Istanbuler Sozialforscherin Seren Korkmaz hat sich viel mit jungen Menschen in der Türkei beschäftigt. Sie sagt, der Drang, diesem familiären Korsett zu entkommen, ist bei vielen jungen Frauen und auch Männern groß.
In meinen Interviews mit jungen Menschen habe ich den Trend beobachtet, dass sie heiraten wollen. Sie denken ernsthaft darüber nach, durch eine Heirat ein selbstständiges Leben mit eigener Wohnung führen zu können.
Für Günesh, die junge Küchenkraft aus dem Café in Diyarbakir, kommt das nicht in Frage. In Güneshs Träumen scheint ein Freund keinen Platz zu haben. Sie spricht nicht über Beziehung, nur so viel. Für eine eigene Familie fühlt sie sich zu jung. Die Türkei ist erst im Juli aus der internationalen Istanbul-Konvention ausgestiegen. Sie sollte Frauen auch in der Türkei vor Gewalt durch Männer auch aus der eigenen Familie schützen und sie gleichstellen. Man hätte daran festhalten müssen, sagt sie vorsichtig. Göktürk und Batuhan haben studiert und sind jetzt Ingenieure beim Istanbuler Automobilzulieferer Parsan.
In Turkey, the good education is very important.
In der Türkei ist eine gute Ausbildung sehr wichtig. Wenn du die nicht hast, ist es wirklich richtig schwer, einen Job zu finden.
Maybe it's really hard.
Und nicht nur das. Die Unis, an denen wir studiert haben, das sind echte Top-Unis. Und in der Türkei haben zwar viele Englisch gelernt, aber sie sprechen es nicht sehr gut. Und sowas kann natürlich auch ein entscheidender Faktor für die Unternehmen hier sein.
Göktürk ist 31. Er war, wie viele in der Türkei, an einer Privatuni. Sofort nach der Uni hat er Arbeit gefunden. Allerdings verlangen viele türkische Unternehmen, dass ihre Mitarbeiter rund um die Uhr 7 Tage die Woche zur Verfügung stehen. So war das auch in seinem ersten Job, erzählt er. Jetzt haben die beiden eine 45-Stunden-Woche und die Wochenenden in der Regel frei. Die beiden jungen Männer sitzen in einem modernen Büro. Das Gebäude ist neu. Parsan ist ein türkisches Vorzeigeunternehmen. Batuhan ist seit 3 Jahren dort.
Ich verdiene 7.000 Lira, aber wenn ich darüber nachdenke, eine Wohnung zu kaufen oder in Europa Urlaub zu machen, ist das wirklich schwer wegen des Wechselkurses.
7.000 Lira, das sind aktuell noch rund 700 Euro im Monat. Die türkische Währung hat in den letzten Jahren massiv an Wert verloren. Die Inflation liegt aktuell bei knapp 20%. Der 30-Jährige denkt noch nicht ans Heiraten, will sich erst auf seine Karriere konzentrieren, sagt er.
Meine Familie kann mich da unterstützen. Sie sagen immer, wir richten deine Hochzeit aus und helfen dir bei einer Wohnung. Wenn ich das alleine stemmen müsste, könnte ich das auch schaffen, aber auf keinem hohen Niveau, eher auf mittlerem oder sogar auf noch niedrigerem Niveau.
Auch Batuhan ist also noch von seiner Familie abhängig. 70% der jungen Menschen in der Türkei wollen ins Ausland, haben die Studien von Seren Korkmaz ergeben. Viele verdienen in der Türkei nur Mindestlohn, der liegt bei knapp 300 Euro. Andere haben nur Gelegenheits- oder Saisonjobs im Tourismus. Und fast jeder vierte Jugendliche ist arbeitslos.
Die jungen Menschen sind arbeitslos und schauen deswegen mit Sorgen in die Zukunft. Und sie haben nicht nur ökonomische Bedenken, sondern auch politische. Das heißt, wir haben es mit jungen Menschen mit ungewisser Zukunft zu tun, die sehr gestresst sind.
Der Istanbuler Student Doruk ist politisch. Und wie? Er studiert an der renommierten Bosporus-Universität in Istanbul. Die kommt Anfang des Jahres in die Schlagzeilen wegen Protesten gegen den neuen Rektor Melihbulu. Die Universitäten gehören uns. Wir wollen keinen Treuhänder. Melihbulu ist nicht unser Rektor, skandieren die Studenten. Der türkische Präsident Erdogan persönlich hat Bulu dem Kollegium und den Studenten vor die Nase gesetzt. Die empfinden das als Angriff auf die als sehr liberal geltende Uni. Bisher wurde der Rektor immer aus den eigenen Reihen gewählt. Es gibt zig Festnahmen. Manche Studenten sitzen wochenlang im Gefängnis. Einigen, die bei den Protesten mitmachen, hat die Regierung ihr Stipendium aberkannt. Dorduks Job bei den Widerständlern an der Uni ist es, Ersatzgelder einzutreiben.
Wir haben Gruppen von früheren Uni-Absolventen, die Geld haben. Die helfen uns. Und wir wollen das professionalisieren, indem wir mit der Stadtverwaltung reden und Nichtregierungsorganisationen und anderen, die solchen Studenten helfen wollen.
Angst, dass ihm sein Engagement Nachteile bereiten könnte, hat er nicht.
Wenn sie mir schaden, dann werden wir eine Lösung finden. Ich habe zum Beispiel einen Assistentenjob an der Uni. Klar, sie können mich kündigen, aber ich bin mir sicher, wenn sie das machen, kriegen sie politische Probleme. Es wäre also mehr ihr Problem als meines.
Es sei nur eine Minderheit, die nicht auf ihrer Seite steht, sagt Doruk. Auch Studentinnen mit Kopftuch engagieren sich.
Das sind die, die am verwundbarsten in unserem Widerstand sind. Denn die Regierung will zeigen, dass sie die einzig wirklich Religiösen sind. Aber wenn da welche unter uns sind, die sich religiös nennen und sagen, das, was ihr da macht, das widerspricht dem Koran, dann greifen sie sie noch viel stärker an als uns, zumindest in den sozialen Medien und über ihre Publikationsorgane.
Mitte Juli entlässt Präsident Erdogan den ungeliebten Rektor und ersetzt ihn durch seinen Stellvertreter. Die engagierten Studenten sehen sich noch nicht am Ziel. Der Protest geht weiter. Ob sie damit jemals erfolgreich sein werden, das Kollegium der Istanbuler Bosporus-Universität also wieder seinen Rektor wählen darf? Für Doruk zählt was anderes.
Ich mag den zielgerichteten Unterton dieser Frage nicht. Man kann das auch bei den Gezi-Park-Protesten fragen. Waren die erfolgreich? Naja, die Regierung hat sich nicht geändert, aber es hat die politische Perspektive einer ganzen Generation verändert. Die Leute, die bei solchen Protesten mitmachen, die werden später Bankmanager oder bekommen andere Posten. Da werden sie dann mit diesen Erfahrungen arbeiten. Und wenn man es so sieht, dann finde ich, die Widerstandsbewegung hat schon gewonnen.
Doruk liebt die politische Diskussion. In eine Partei einzutreten, kommt für ihn aber aktuell nicht in Frage. Die Sozialwissenschaftlerin Seren Korkmaz sagt, die etablierten Parteien sprechen die jungen Leute einfach nicht an.
Sie informieren und engagieren sich eher in Nichtregierungsorganisationen, bilden ihre eigenen zivilen Bewegungen. Das ist uns vor allem in den letzten 2 Jahren aufgefallen. Ansonsten sympathisieren junge Leute mit ein paar jungen Politikern, wie dem Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. Auch die neue DEVA-Partei bekommt Aufmerksamkeit, gerade im Südosten des Landes.
Nach Angaben der Istanbuler Sozialforscherin hat die Jugend des Landes das Potenzial, die nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2023 zu entscheiden. Darum werben sie um sie, Erdogans Regierungspartei AKP beispielsweise, mit einem Video mit dem Titel Kimsin. Wer bist du? Das Video geht weit in die osmanische Geschichte zurück, zeigt Kriege und Märtyrer. Es kommen aber auch bekannte Sportler und Wissenschaftler vor. Am Ende fügt sich ein Mosaik aus all den Persönlichkeiten zu einem Bild zusammen. Das von Recep Tayyip Erdogan.
Recep Tayyip Erdogan.
Du bist Erdogan, sagt die Stimme und spricht dem 18-jährigen Mehmet aus der Seele.
Ich habe keine Träume, sondern ich habe Ziele. Ich will vor allem Staatspräsident der Türkei werden. Ich glaube daran, dass ich das schaffen kann. Selbstverständlich ist das schwierig, denn wir aus dem Osten haben im Gegensatz zu denen aus dem Westen meist weniger vorzuweisen. Der Osten des Landes ist unterentwickelter als der Westen.
Er ist AKP-Mitglied in Diyarbakir, wie seine ganze Familie. Hier hat allerdings die pro-kurdische HDP eine große Anhängerschaft. Das ist nicht leicht, erzählt er.
In dem Umfeld, in das ich hineingeboren wurde, wurde ich leider immer diskriminiert und beleidigt. Zum Beispiel beim Fußball im Ort. Da haben sie mich nie mitspielen lassen. Wenn ich wo reingekommen bin, haben sie gesagt, schau, da kommt der Erdogan-Sohn, der AKPler.
Er hat sich nicht beirren lassen, sagt er. Mehmet hat sich eine große Tolle aus seinen schwarzen Haaren frisiert, was sein kantiges Gesicht noch mehr betont. Er trägt ein helles Hemd zur schwarzen Hose und weiße Turnschuhe, sauber geputzt. Nursseher ist erst vor 2 Wochen in die AKP eingetreten. Die 20-Jährige hat fast immer, wenn sie erzählt, ein warmes Lächeln im Gesicht. Das ist umhüllt von einem weißen Kopftuch. In die republikanisch-sozialdemokratische CHP würde sie nicht eintreten. Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht, als sie sich schon als Kind fürs Kopftuch entschieden hat, erzählt sie und verbindet das mit der CHP.
Als ich damals so in die Schule gegangen bin, bin ich abgewiesen worden. Ich wurde diskriminiert. Es gab eine Zeit unter der CHP, da konnten verhüllte Frauen keine Schule oder Universität betreten. Man muss doch sein Leben frei gestalten können. Wer will, trägt Minirock und wer nicht will, Hose oder einen langen Rock.
Auch sie ist Kurdin. Die pro-kurdische HDP ist ihr aber zu sehr auf Ethnie ausgelegt, meint sie. Ihr Traum ist, Pilotin zu werden, aber das lässt sich schwer mit ihrem Wunsch nach einer eigenen Familie vereinen. Darum plant die 20-Jährige jetzt erstmal Technical Engineering zu studieren und vielleicht eine Weile im Silicon Valley in den USA zu arbeiten. Danach könnten dann Kinder kommen. Eine Elternzeit wie in Deutschland gibt es in der Türkei nicht und kommt bei Mehmet auch nicht gut an. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht für mehr Frauenrechte stark macht. Frauen müssten viel besser vor Gewalt durch Männer geschützt werden. Strafen seien oft zu niedrig. Eine Istanbul-Konvention braucht es dafür aber nicht, sagt der 18-Jährige. Die komme von Ländern unter dem Deckmantel der LGBTI-Szene, um den Islam zu vernichten.
Es ist die Frau, nicht der Mann, die das Heim gründet. Meine Mutter, meine ältere Schwester oder jemand anderes brauchen keine Istanbul-Konvention, um auf der Straße ungestört herumlaufen zu können. Wir müssen sie sowieso schützen. Staatspräsident Erdogan und andere Politiker betonen immer wieder die Bedeutung der Frau.
Günesh, die Küchenkraft aus dem Café in Diyarbakir, macht nicht den Eindruck, als würde sie sich genügend geschützt fühlen. Sie hat sich wieder vom Tisch in ihr kleines Reich verzogen. Da kann sie zwar den Gastbereich sehen, dort nimmt sie aber keiner wirklich wahr. Sie hat an der Uni studiert, musste aber, weil sie eine Frist verpasst hat, gehen. Jetzt setzt sie auf eine Ausbildung bei der Polizei. Die wäre wohl nicht in Diyarbakir, so käme sie also endlich weg von der Familie. Dass sie dann vielleicht auch gegen protestierende Studenten wie Doruk vorgehen müsste, darüber hat sie sich bis jetzt keine Gedanken gemacht.
Ich würde meine Pflicht erfüllen. Ich würde tun, was ich tun muss.
Sie schnappt sich zwei kleine Tabletts und platziert Tassen mit türkischem Kaffee, daneben eine kleine Kugel. Selbstgemacht, erzählt sie stolz, aus Nüssen, Karotten, Feigen und anderen Zutaten. Die Bestellung geht raus und Günesh spült die nächsten Teekannen.
Die Jugendlichen in der Türkei sind von vielen Seiten unter Druck. Diese Reportage, die uns Karin Sens überspielt hat, bildet den Freitagspodcast von Menschen und Märkte. Sophie Weber in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Am Montag sind wir wieder für Sie da und bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW.